Wir wollen in dieser letzten Stunde uns mit dem Hebräerbrief beschäftigen, weil der Hebräerbrief besonders oft zitiert wird, wenn es um die Frage der ewigen Errettung geht. Ich darf sagen, kaum ein Brief gibt uns solche Festigkeit in Christo wie der Hebräerbrief. Kaum ein Brief weckt solche Gewissheit des Heils wie der Hebräerbrief. Und kein Brief macht uns so deutlich, dass die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige Errettung sicher ist durch Christus wie der Hebräerbrief. Und von daher scheint es mir nicht nur erstaunlich, sondern auch ganz ungereimt, dass immer ausgerechnet dieser Brief zitiert wird von solchen, die die ewige Errettung anzweifeln. Einige einleitenden Gedanken zum Hebräerbrief, damit wir besser verstehen, was jene schwierigen Stellen denn besagen sollen. Der Hebräerbrief hat nicht umsonst diese Bezeichnung bekommen, Hebräerbrief. Man gab diesem Brief diese Bezeichnung, weil er offenkundig an Hebräer gerichtet ist. An solche, die das Alte Testament durch und durch kannten. Jemand, der das Alte Testament nicht so gut kannte wie in jener Zeit, im ersten nachchristlichen Jahrhundert, die Juden hätte diesen Brief nicht verstehen können. Da steht zu viel über Opfer, über den hohen Priester, über Leviten, über Melchisedek, über die Größen des Alten Testaments, über Abel und über Noah und über Abraham, über Isaac, Jakob, über Mose und so weiter. Der ganze Brief wurzelt im Alten Testament, setzt Kenntnis und Wissen um das Alte Testament voraus und führt von da weiter in die Erkenntnis Christi und seines Werkes. Der Brief ist an Hebräer geschrieben. Nun, für einen Hebräer war es keine kleine Sache, das Alte Testament, das Judentum aufzugeben. Wenn ein Jude Christ wurde, dann musste er Dinge aufgeben, die einst Gott selbst geboten hatte. Und das machte dem Juden, gerade dem Eifrigen und dem Juden, der bemüht war, Gott zu gefallen, überaus große Mühe. Aus verständlichen Gründen. Als wir Christen wurden, da mussten wir ja wahrhaft nicht Dinge aufgeben, die Gott geboten hatte, sondern wir hatten nur Dinge der Sünde und der Unreinheit aufzugeben. Darum fiel das uns auch nicht schwer. Und darum hatten wir da auch keine Mühe. Aber der Jude musste Dinge aufgeben, die Gott selbst einst geboten hatte. Und um diese Schwierigkeit zu überwinden, brauchte natürlich der Jude besondere Unterweisung und Belehrung. Der Hebräerbrief nun zeigt dem Juden, dass all das, wovon das Alte Testament spricht, im Kommen Jesu Christi erst erfüllt und vollendet wird. Der ganze Hebräerbrief will zeigen, dass seit Jesus Christus gekommen ist, all das Alte vom Alten Testament gegenstandslos geworden ist. Nicht mehr bindend. Die Opfervorschriften, die Feste, die Sabbate, all diese Dinge. So ist der ganze Hebräerbrief eine Art biblische Beweisführung dafür, dass wahrhaft Jesus, der Nazarener, der Christus Gottes ist, der Messias, der längst Verheißene, der lange Erwartete. Es gab nun solche Juden, die diese Botschaft annahmen, die Botschaft vom Christus, und als sie diese Botschaft annahmen, bewiesen sie ihren Glauben dadurch, dass sie das Judentum verließen, dass sie das Gesetz hinter sich ließen, um in der Neuheit des Lebens und in der Neuheit des Geistes Gott zu dienen. Die Quintessenz des Hebräerbriefes ist Kapitel 13, Vers 13. Das will der Hebräerbrief direkt bezwecken. Hebräer 13, 13. Darum, eben weil all das so ist, wie der Hebräerbrief sagt, weil Jesus der Christus ist, weil er alles erfüllt hat, darum lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Lasst uns das Judentum, dieses System des Judentums verlassen, hinausgehen, um jetzt mit dem geschmähten, verworfenen, verachteten, gekreuzigten Nazarener Gemeinschaft zu haben. Das will dieser Brief bewirken. Nun, die Verkündigung der christlichen Botschaft, die hatte verschiedene Auswirkungen gehabt. Sie löste teilweise direkten Widerspruch aus, das zeigt uns die Apostelgeschichte sehr schön. Teilweise direkten Hass, direkten Trotz, direkte Verfolgung. Aber es waren auch viele solche, die diese Botschaft hörten und als sie es hörten, das Wort alsbald mit Freuden aufnahmen. Aber nur für eine Zeit, und als dann Verfolgung und Versuchung und Schwierigkeit kam, fielen sie ab. Dass dies auch eine Reaktion sein würde auf die Verkündigung der christlichen Botschaft, hatte der Herr Jesus voraus.
Lukas 8, Vers 13. Lukas 8, Vers 13. Im Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes.
Da heißt es, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und solche sind eine ganze Reihe angesprochen im Hebräerbrief. Da waren viele, die das Wort mit Freuden aufgenommen hatten, schon einiges mit dem Herrn erlebt hatten, schon erlebt und gemerkt hatten, jawohl, bei den Christen das stimmt. Mit Freuden aufgenommen. Und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Und von solchen Abgefallenen und zu solchen, die in Gefahr stehen, abzufallen, hat der Hebräerbrief ganz ernste Warnungen. Ganz ernste Warnungen. Das sind solche wie jene, die auf dem Felsen fielen, jene Körner, die haben keine Wurzeln. Noch keine Wurzeln. Also noch kein Übergang vom alten Leben des Samenkornes zum neuen Leben. Noch nicht geschehen. Noch keine Wurzeln sind erst Mitläufer, auch wenn ich begeistert bin. Und solche gibt es. Wir erleben das ja auch, dass es solche gibt. Und jenen sind ganz ernste Warnungen vor Augen geführt im Hebräerbrief, was sie denn da tun, wenn sie sich jetzt zurückziehen von dem, den sie einmal bekannten, als ihr Herr zu sein. Die sagten, jawohl, wir sind auch Christen, jawohl, wir gehören auch dazu. Wir wollen auch mit Jesus gehen. Sie hatten das bekannt und bezeugt. Es zeigte sich in der Zeit der Prüfung und der Drangsal, wie echt das Bekenntnis war, und da wurde gesichtet. Bei vielen war das Bekenntnis offenkundig nicht echt. Jenen gelten diese Gerichtsandrohungen im Hebräerbrief. Aber niemals den Kindern Gottes. Denn für die Kinder Gottes steht immer anders im Hebräerbrief. Nur zwei Stellen. Und die stehen ausgerechnet in Kapitel 6 und in Kapitel 10. In Kapitel 6, da steht im Vers 9, in Bezug auf die wahren Gläubigen, Hebräer 6, Vers 9, wir aber sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt. Das gilt für die Geliebten. Für euch, die Geliebten, ist die Überzeugung die der Seligkeit. Wenn wir auch also reden, so wie er vorhin redete, über jene, die abfallen. Die Geliebten, die werden davon abgesetzt. Hebräer 10, da heißt es am Schluss, auch nach jenen ernsten Warnungen für solche, die Christus den Rücken zukehren, nachdem sie es genau wussten, wer er ist und es erkannt und es auch bekannt hatten. Hebräer 10, 39. Wir aber, da meint er wieder sich, wir, also der Apostel und wir Gläubigen, wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Das sind die wahren Gläubigen. Der Hebräerbrief richtet sich also an eine gemischte Zuhörerschaft. Das machte die Bibel überhaupt. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Bibel will ja zu allen Menschen reden. Und die Bibel spricht doch immer wieder in Situationen hinein, wo wahre Gläubige hören und auch nur Bekenner. Doch immer wieder der Fall. Wir aber, eben die Gläubigen, sind eben nicht jene, die sich zum Verderben zurückziehen, sondern wir sind die Gläubigen, wir glauben zur Errettung der Seele. Aber es gab auch Ungläubige unter ihnen, bloße Bekenner, und für die war es eine ganz ernste Sache. Wir schlagen jetzt das Kapitel 6 auf. Das Kapitel 6 im Hebräerbrief, da steht in den Versen 1 bis 6. Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassen, lasst uns fortfahren zur Vollkommenheit. Ich lese, wie ich das lieber übersetzt hätte, als was hier steht. Lasst uns fortfahren zur Vollkommenheit, und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und Hände auflegen und der toten Auferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind. Wiederum zur Buße, zur Erneuerung, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Es geht also darum, in Vers 1, dass das Wort vom Anfang zurückgelassen wird. Das Wort vom Anfang, das waren die ganzen Aussprüche des Alten Testaments. Sie werden ja nachher aufgeführt. Buße, das ist nicht erst im Neuen Testament. Bekenntnis und Buße, das ist schon im Alten Testament. Dann, Glaube an Gott ist ja auch nichts Neues. Die Lehre von Waschungen ist spezifisch alttestamentlich. Die Händeauflegungen, auch spezifisch alttestamentlich. Totenauferstehung, davon wussten ja schon das Alte Testament. Wir denken an Daniel, da steht das schon davon, im Buch Daniel. Totenauferstehung, ewiges Gericht. Das waren alles Dinge, die das Alte Testament schon kannte. Und worum geht es jetzt? Lasst uns fortfahren zur Vollkommenheit. Und Vollkommenheit ist ein wichtiges Stichwort im Hebräerbrief. Es geht darum, dass die Juden von diesen äußerlichen Dingen, von den schattenhaften Dingen, von den Elementen der Welt wegkommen und hinkommen zu dem, das vollkommen ist. Hebräer 7, Vers 11. Dort haben wir auch dieses Wort Vollkommenheit. Ihr werdet gemerkt haben, in der Elberfelder Bibel steht, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs. Ich finde das unglücklich übersetzt. Telejotes im Griechischen kann heißen, das Erwachsensein. Kann es heißen, tatsächlich. Aber es heißt auch Vollkommenheit. Und im Kontext des Hebräerbriefes ist Vollkommenheit gemeint. Es geht um die Vollkommenheit. Und so heißt es in Hebräer 7, im Vers 11, wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre, welches Bedürfnis war noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufstehe? Also hier wird gesagt, durch das levitische Priestertum, durch das alte Priestertum gab es keine Vollkommenheit. Wir aber sollen jetzt zur Vollkommenheit kommen. Dann auch Kapitel 9, Vers 9. Hebräer 9, Vers 9. Welches ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach welchem sowohl Gaben als Schlachtopfer dargebracht werden, nämlich noch im Tempel zu Jerusalem, der noch steht, die den Gewissen nach den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst übt, welcher allein in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen bestimmt. Jener Gottesdienst, die Waschungen und die Handauflegungen auf die Opfertiere, all diese Dinge konnten nicht vollkommen machen. Aber ihr sollt jetzt zur Vollkommenheit kommen, will der Schreiber des Briefes sagen. Nun, wie kommen wir zur Vollkommenheit? Noch eine Stelle, Hebräer 10, Vers 1. Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmermehr mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Der alte Bund konnte nicht vollkommen machen. Und dann wird uns gesagt, wie denn die Empfänger dieses Briefes und seither jeder Mensch zu dieser Vollkommenheit gelangt, zu der wir kommen sollen. Der Apostel sagt ja, wir wollen jetzt endlich die ersten Dinge, die anfänglichen Dinge hinter uns lassen. Wir wollen zur Vollkommenheit kommen. Ja, wie kommen wir dazu? Hebräer 10, 14. Hebräer 10, 14. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das Wort ist immer das gleiche im Griechischen. Das heißt, einmal ist es Verbform, einmal ist es Hauptwort, aber es geht immer um den Stamm Teleios. Und Teleios heißt vollkommen, vollständig. Und darum geht es. Der Apostel spricht dann weiter davon, wie wichtig es ist, dass die Empfänger des Briefes dieser Mahnung ganz ernst nehmen, dass sie zur Vollkommenheit gelangen. Das heißt, dass sie zum wahren Glauben an Christus durchdringen
in die Gemeinschaft mit ihm durchdringen, dass sie jetzt nicht auf halbem Wege, wo sie einiges begriffen und kapiert haben, unter dem Druck der Ereignisse zurückweichen. Dass sie auch nicht, nachdem sie erlebt und gemerkt haben, dass wahrhaftig Jesus Christus Gottes Sohn ist, bevor sie selber zu ihm durchgedrungen sind, umkehren. Denn, Vers 4, es ist unmöglich. Und dann beginnt der Apostel aufzuführen und zu sagen, dass es unmöglich ist für solche, die einmal genügend von Gott gesegnet wurden, genügend erfahren haben, genügend seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Versorgung, alles erlebt haben, aber doch abgefallen sind, eben doch nicht zu Christus kamen, zur Buße zu erneuern. Es gibt für die menschliche Seele einen Zustand und einen Zeitpunkt, dass sie nicht mehr Buße tun kann. Das gibt es tatsächlich. Wenn man so lange Licht empfängt, aber sich diesem Licht nicht beugt, dann wird man verhärtet. Nun die einzelnen Punkte, die hier aufgeführt werden. Hebräer 6, Vers 4. Es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren. Wir bleiben jetzt zuerst bei der direkten Anwendung entsprechend der historischen Situation auf die Juden. Und nachher werden wir sehen, dass das im Prinzip auch gilt für einen jeden christlichen Bekenner auf unserer Tage. Diejenigen, welche einmal erleuchtet waren. Die Juden, die wurden erleuchtet, spätestens dann, als das Licht selbst in die Welt kam. Der Herr Jesus kam als Licht in diese Welt. Er kam aber nur zu den Juden. Er verließ die Grenzen Israels nie, außer bei der Flucht nach Ägypten. Aber sein ganzer Dienst, sein ganzes Werk, seine ganzen Reden, alles betraf die Juden. Er war auch einmal auf der anderen Seite des Sees Genezareth, Grenzgebiete Israels oder dort entlang der Küste bei Tyrus. Aber der Dienst Jesu galt den Juden. Er kam für die Juden, er kam für die Israeliten, er kam als Licht. Unter sie. Durch sein Kommen wurden sie erleuchtet. Es heißt in Johannes 9, im Vers 41, in jedem Kapitel, wo die Blinden sehen, aber die Sehenden blind werden. Genau das, was das Kommen Jesu bewirkt. Blinde, solche, die also wissen, dass sie blind und töricht und sündig sind, die empfangen das Licht. Dankbar nennen sie es an. Aber andere, die meinen, sie seien sehend, werden durch das Licht des Herrn Jesus blind. Werden ins Licht gestellt. Und dabei wird nur umso deutlicher offenbar, dass sie nicht an ihn glauben wollen. Johannes 9, Vers 41. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, würdet ihr keine Sünde haben. Nun ihr aber saget, wir sehen, so bleibt eure Sünde. Und sie haben auch gesehen, mit sehenden Augen gesehen, mit hörenden Ohren gehört, sie wurden erleuchtet, aber sie wollten trotzdem den Herrn nicht annehmen. Johannes 15, Vers 24. Das zeigt auch, dass die Juden erleuchtet wurden. Johannes 15, Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen, und gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Sie wurden erleuchtet. Das waren direkte Verwerfer des Herrn, das gilt dann natürlich umso mehr für solche, die unter dem Einfluss des Lichtes sagen, jawohl, das ist richtig, da will ich auch hin und eine Zeit mitlaufen, aber ihr Herr doch nie dem Herrn geben, wie der Judas. Der ist ja sicherlich umsonst 3 Jahre mit dem Herrn gezogen. Irgendetwas hat ihn angezogen, ganz sicher. Doch war er und blieb er in seinem Herzen ein Kind des Verderbens, wie der Herr selber sagt. Erleuchtet heißt also noch nicht wiedergeboren. Erleuchtet und wissend darum, wer der Herr ist, heißt noch nicht gerettet. Darum ist es so ernst, erleuchtet zu werden. Und wir hoffen, dass jeder, der erleuchtet wird und erkennt und merkt, wer der Herr ist, dass er sein Herz auch dem Herrn gibt. Dann heißt es in Hebräer 6,4, von solchen, die geschmeckt haben, die himmlische Gabe. Wer hat denn die himmlische Gabe geschmeckt? Wir könnten einmal sagen, Israel in seiner Geschichte, als sie das Manna schmeckten, und dann erst recht, als der Herr selber kam. Der Herr sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Er war ja das wahre Manna, und am Herrn, an seinen Taten, an seinen Reden, konnten die Juden schmecken und sehen, dass der Herr freundlich ist. Psalm 34,6. Schmecket und sehet, dass der Herr freundlich ist. Sie hatten den Herrn geschmeckt. Wie gut er ist. Wie gütig er ist. Wie gnädig er ist. Welche Rettermacht er hat. Sie hatten ihnen die himmlische Gabe geschmeckt. Er ist doch die himmlische Gabe. Schlechthin. Die große Gabe Gottes. Und wie entsetzlich, wenn man ihn schon geschmeckt hat, und erlebt hat, wie freundlich er ist, wenn man dann doch nicht mit ihm leben will. Und sich doch noch, wenn es brenzlig wird, von ihm zurückzieht. Dann heißt es weiter, teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Das ist vielleicht die schwierigste Stelle, der schwierigste Ausdruck. Teilhaftig des Heiligen Geistes. Nun, es heißt noch nicht vom Heiligen Geist bewohnt. Innewohnung des Heiligen Geistes geht Hand in Hand mit Versiegelung des Heiligen Geistes. Und dies bleibend, das haben wir ja schon gesehen. Es ist noch keine Innewohnung, es ist erst ein Teilhaftigsein. In erster Linie verstehen wir das als das nationale Vorrecht der Juden. Der Heilige Geist wirkte in Israel und sonst nirgends. Durch die Propheten in Israel wirkte der Heilige Geist und somit war jeder Jude, alles Jude teilhaftig dieses Wirkens des Heiligen Geistes. Wir lesen dazu 2 Stellen aus dem Alten Testament. Jesaja 63, Verse 10 und 11. Jesaja 63, Verse 10 und 11. Da steht, sie aber, das sind die Juden, sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind, der selbst stritt wider sie. Vers 11. Da gedachte sein Volk der Tage veralters, der Tage Moses. Wo ist der, welcher sie aus dem Meere herausführte, samt den Hirten seiner Herde? Wo ist der, welcher seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab? Gott hatte seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gegeben. Eine 2. Stelle ist im Buch Nehemia. Kapitel 9, Vers 20. Nehemia, Kapitel 9, Vers 20. Jenes lange Bekenntnisgebet Nehemias. Und du gabst
ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und dein Manna versagtest du nicht ihrem Munde. Gott gab den Juden den Heiligen Geist, um sie zu unterweisen. Darum kommt auch Stephanus sagen, bevor er gesteinigt wurde, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Das konnte er den Juden sagen, weil der Heilige Geist in ihnen und unter ihnen wirkte. So waren sie teilhaftig des Wirkens des Heiligen Geistes. Dann Hebräer 6, Vers 5. Und geschmeckt haben das gute Wort Gottes. Sie haben noch mehr erlebt, das gute Wort Gottes geschmeckt. Das war ebenfalls nationales Vorrecht Israels. Außer den Israeliten hatte ja niemand das Wort Gottes. Niemand. Die Ägypter hatten ihre Totenbücher und ich weiß nicht was. Und die Mesopotamier ihre Sagen und Geschichten, die Griechen ihre Vorstellungen von ihren Göttern, die Germanen ihren Aberglauben. Niemand hatte das Wort Gottes, nur die Juden. Ein unerhörtes Vorrecht. Und sie hatten geschmeckt das gute Wort Gottes. Und das schmeckt jeder, der einmal das Wort Gottes ernst nimmt. Und wenn es nur ein Stück weit ist, der anfängt, die Bibel zu lesen und nach der Bibel zu leben. Und wenn es nur nach den äußerlichen Dingen ist, der merkt, wie gut dieses Wort ist. Wie es ihm gut tut, für Leib und für Seele schon. Und das wussten die Israeliten. Die hatten das geschmeckt, dieses gute Wort Gottes, dass es jedem anderen Wort weit überlegen ist. Der Stolz der Juden bis zum heutigen Tag auf das Alte Testament ist nicht ganz unbegründet. Nur hat das leider ihr Herz in Wirklichkeit nicht bewegt. Ich lese einen Vers aus Psalm 147, wo wörtlich dasteht, dass nur die Israeliten von Gott her Gebote bekamen. Psalm 147, Verse 19 und 20. Psalm 147, Verse 19 und 20. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und seine Rechte. Keiner Nation hat er also getan. Und die Rechte, sie haben sie nicht gekannt. Also nur Israel hatte die Satzungen und Gebote Gottes. Nun, das machte sie natürlich umso schuldiger vor Gott. Und darum ist auch Bibellesen eine gefährliche Sache. Das müssen wir schon ganz klar sagen. Es ist eine gefährliche Sache, die Bibel zu lesen. Je mehr man weiß, desto größere Verantwortung hat man. Nun, wir ermuntern trotzdem jeden, die Bibel zu lesen, weil wir auch wissen, dass allein durch den Glauben an das Wort Gottes ewige Errettung geschieht. Das war hier bei den Juden leider nicht der Fall. Das gute Wort Gottes geschmeckt, ihr Herz blieb davon unberührt. Dann heißt es, als letztes, das ist der letzte Punkt in dieser Reihe von Dingen, die vorliegen, bis jemand so verhärtet ist, dass er nicht mehr Buße tun kann. Wir merken, es braucht sehr, sehr viel. Es braucht sehr, sehr viel. Darum dürfen wir schon gar nicht vorschnell diese Verse anwenden. Es braucht schon sehr viel. Unser Gott ist sehr, sehr geduldig. Als letztes haben wir noch geschmeckt die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Es sind hier also Leute, Empfänger dieses Briefes, die haben die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Welches ist denn das zukünftige Zeitalter? Für den Juden das zukünftige Zeitalter ist das Zeitalter des neuen Bundes. Das ist für den Juden das tausendjährige Reich. Das messianische Reich, da wo ihr Messias als König diese Erde regiert. Die Propheten, besonders Jesaja, hatten vorhergesagt, dass beim Anbruch dieses Reiches Wunderwerke geschehen würden. So in Jesaja 35. Jesaja 35, dieses ganze Kapitel ist eine Schilderung der Zustände des tausendjährigen Reiches. Was geschehen wird, wenn jenes herrliche Friedensreich anbricht. Dann heißt es, mal im Vers 4, sage zu denen, welche zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Und was geschieht dann, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Als der Herr Jesus kam, da hat er gesagt, dieses Reich ist jetzt nahe gekommen. Darum tut jetzt Buße. Und um seine Verkündigung zu bestätigen, dass er wirklich der König dieses verheißenen Reiches ist, hat er genau diese Dinge getan. Den Blinden das Gesicht gegeben, die Tauben hörten, die Stummen redeten, die Lahmen wandelten. Durch den Dienst des Herrn Jesus erlebten die Juden in ihrer Mitte die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Und sie sind trotzdem abgefallen. Und darum sagt der Hebräerbrief, sie können nicht zur Buße erneuert werden. Und das stimmt ja auch. Das hat sich ja bewahrheitet. Der Hebräerbrief wurde geschrieben, als der Tempel noch stand. Das zeigt sich aus etlichen Stellen im Brief. Wir lasen vorhin eine davon. Der Tempel stand noch. Das war der Hebräerbrief, vielleicht die letzte oder eine der letzten Warnungen Gottes an die Juden. Auf alle Fälle kam dann das Gericht. Die Nation konnte nicht zur Buße erneuert werden, sondern sie wurde gerichtet. Und es traf die Nation das Gericht, von dem in den folgenden Versen die Rede ist, das Feuer. Hebräer 6, Verse 7 und 8. Denn das Land, welches den häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluche nahe, und sein Ende ist die Verbrennung. Hier werden jene unbußfertigen, so lange Gesegneten verglichen mit einem Land. Und auf dieses Land ist immer wieder Regen vom Himmel her gefallen. Immer wieder Segen Gottes. Immer wieder. Und trotz all dieser Segnungen, trotz all dieser Vorrechte, brachte jenes Land nicht Frucht der Buße und Frucht der Gerechtigkeit, sondern nur Dornen, Disteln. Dinge, die stechen, also Widerspruch, Trotz, Abwehr gegen Gott. Was ist die Folge? Ein solches Land ist dem Fluche nahe. Und hier sind sie dem Fluche nahe. Als dieser Brief geschrieben wurde, waren sie dem Fluch nahe. Und dann steht das Ende ist die Verbrennung, und diese Verbrennung kam nach einigen Jahren. Ganz sichtbar bei der Verbrennung ihrer heiligen Stadt und ihres Tempels, sie kamen ins Feuer, ins Gericht, in ein Gericht, das jetzt bald 2000 Jahre dauert. Verfolgung, Zertretung, Verstoßung. Also soweit die direkte Anwendung dieser Aussagen in der historischen Situation auf die Juden. Nun, wir können das alles übertragen, auch auf die Christen. Seit bald 2000 Jahren ist die Christenheit das äußerliche Gottesvolk und die Christenheit ist auch dadurch von Gott her gesegnet, dass sie grundsätzlich erleuchtet ist, dass sie das Wort Gottes hat, dass sie teilhaftig ist des Heiligen Geistes, dass sie geschmeckt hat die himmlische Gabe, all diese Dinge. Und somit ist es auch für den Christen, der bekennt, Christ zu sein, unerhört ernst. Was tut er mit all dem, das er weiß? Und es gibt einen Zeitpunkt, wenn man lange genug unterwiesen wurde, weiß, wer Christus ist, ihn erkennt, eigentlich wüsste, was man tun sollte und doch sagt, nein. Es kann ein Zeitpunkt kommen, wo man dann so abgestumpft und verhärtet wird, dass man nur noch lästern kann. Wir begegnen uns jetzt weltweit, global, mehr und mehr solchen Zuständen. Jene Länder, die einst als christlich galten, sind vielfach die Länder, die am meisten Gottlosigkeit nicht nur tun, sondern auch propagieren, empfehlen, lehren, auf ihre Fahnen schreiben. Und es ist auch so, dass man kaum solche entschiedenen Feinde des Evangeliums antrifft, wie gerade in den sogenannten christlichen Ländern. Ich habe wirklich noch nirgends so viele Spötter und so viele Lästerer getroffen wie in der Schweiz oder in Deutschland. Wirklich nicht. In Pakistan nicht, in Indien nicht, wirklich nicht. Dort kann man mit Menschen reden über Gott, über sein Wort. Die hören zu, die reden gut, vielleicht sind sie nicht einverstanden. Aber ein solch offenes Lästern dagegen gibt es eigentlich nur in diesem Ausmaß wenigstens in den sogenannten christlichen Ländern. Wohl ein Anzeichen dafür, dass sie schon so weit sind, dass sie gar nicht mehr Buße tun können. Sie können nur noch lästern. Finden das alles nur lächerlich oder blöd oder doof oder schlimm oder Volksverdummung oder was immer. Diese herrlichen Angebote, die uns Gott macht. Und so haben diese Verse auch eine Anwendung auf uns in unserer Zeit und auch auf jeden persönlich, besonders solche, die unter Christen leben, mit Christen gehen und vieles schon erkannt haben. Und da will uns der Hebräerbrief ermuntern, dass wir unser Herz dem Herrn geben und mit ihm teilhaben an der ewigen Errettung, dass wir durch Glauben an den Herrn Jesus zur Vollkommenheit kommen. Also so viel zu Hebräer 6. Die ganze Darlegung wird ja beendet durch diesen 9. Vers, den wir schon lasen. Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt. Für die Gläubigen steht das hier. Also, in Hebräer 6 geht es nicht um Drohungen für Kinder Gottes, sondern um Warnungen an solche, die mit der Gnade spielen. Hebräer 10, ist die zweite Stelle, die meistens angeführt wird. Hebräer 10, Verse 26 bis 31. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel ärgerer Strafe, meinet ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Herr wird sein Volk richten, sein Volk, die Israeliten. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Der Herr wird es richten, genau für das, was sie getan haben. Sie haben das von Gott gegebene und bestimmte Schlachtopfer mit Füßen getreten. Der Vers 26 ist der, an dem man sich am meisten stößt, wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Die Erkenntnis der Wahrheit empfangen heißt ja noch nicht wiedergeboren sein. Das haben wir ja jetzt gehört. Und es geht hier im Prinzip um dasselbe. Das heißt, bewusst in der Sünde verharren, wieder besseres Wissen. Man hat Erkenntnis empfangen, aber sündigt mit Willen. Hier geht es nicht einfach um eine Sünde, die man tut. Vielleicht, dass man mal eine Zigarette anzündet oder so oder was immer. Das ist hier nicht die Sache, sondern es geht um die Sünde. Wenn wir in der Sünde verharren, obwohl wir Licht haben, dann gibt es für uns keine Möglichkeit der Errettung. Die Sünde ist nach Johannes 16 der Unglaube an den Herrn Jesus. Das Nicht-Glauben-Wollen. Johannes 16, Verse 8 bis 11. Johannes 16, Verse 8 bis 11. Und wenn er gekommen ist, das ist der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist macht diese drei Dinge dem Menschen klar. Schafft dem Menschen Erkenntnis über diese drei Dinge. Nämlich, dass es Sünde ist, dem Herrn zu widerstehen. Das ist die Sünde, sich ihm nicht unterwerfen wollen. Der Heilige Geist macht uns auch klar, dass der Herr Jesus der Gerechte ist. Und alles, was das mit sich bringt, der Reine, der Heilige, der für uns starb, aber der jetzt aufgefahren ist. Der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe. Der Heilige Geist macht uns klar, Jesus von Nazareth ist der Christus Gottes. Er ist Herr. Er ist beim Vater. Das macht der Heilige Geist den Menschen klar. Er ist Gott. Das heißt, erleuchtet werden, Erkenntnis empfangen. Und wenn wir dann sündigen, eben in der Sünde verharren des Unglaubens, dann gibt es für uns kein Schlachtopfer. Wer will uns dann retten? Wer? Vielleicht der Idul Bakr der Moslems? Vielleicht können wir den schlachten gehen. Wird uns nicht helfen. Vielleicht können wir am Yom Kippur der Juden teilnehmen. Wird uns auch nicht helfen. Wir können ganze Hekatomben darbringen, wird uns nicht helfen. Wir können gehen, wohin wir wollen. Wir können Shintos werden. Wir können Hindus werden. Wir können Buddhisten werden. Wir können gehen, wohin wir wollen.
gibt kein Schlachtopfer für unsere Sünden, wenn wir nicht an den Herrn Jesus glauben wollen. Und das wird hier den Juden gesagt. Er ist der von Gott bestimmte und eingesetzte Retter. Wenn ihr an den nicht glaubt, ja, wer soll euch dann retten? Dann gibt es nur ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts. Dann kann es nur Gericht geben. Und dann gibt es auch den Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Wir wollen nicht vergessen, der Gott der Liebe, der Gott, der so liebt, dass es unseren Verstand übersteigt, ist auch der Gott der Heiligkeit. So groß und so tief seine Liebe ist, so unbeugsam ist seine Majestät und seine Heiligkeit. Und wer den Sohn Gottes, die Liebesgabe Gottes, verachtet, wird gerichtet. Entsprechend der Heiligkeit Gottes, der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Und darum heißt es im Vers 29, wie viel ärgerer Strafe, meinet ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Hier ist jetzt der direkte Hinweis auf den Geist. Es war der Geist, der die Erkenntnis schuf, und jener Geist wurde geschmäht. Ach, ist alles ein Blödsinn. War die Reaktion. Den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das heißt, man hat dieses Opfer verachtet. Verachtet. Und das Blut des Bundes, sein Blut, das er vergoss, für gemein geachtet. Für etwas Unreines oder für etwas Nichtiges. Wir beachten, dass hier steht, das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist. Das bestätigt ja wiederum, dass grundsätzlich Gott alle Menschen im Blickfeld hat, wenn es um die Errettung geht. Der Herr Jesus starb für alle Menschen. Und darum ist er die Sühnung für die ganze Welt. 1. Johannes 2,2. Darum ist grundsätzlich durch sein Blut jeder von Gott geheiligt. Aber wer das für gemein achtet, kommt ins Gericht. Nun, es ist überhaupt nicht denkbar, dass ein Kind Gottes den Sohn Gottes mit Füßen tritt und sein Opfer für gemein achtet. Das ist ganz undenkbar. Darum sind wir ja Kinder Gottes eben, weil wir an das Opfer des Herrn Jesus glaubten, weil es uns so wertvoll und kostbar wurde, weil wir unser Vertrauen darauf setzten. Darum sind wir ja Kinder Gottes. Hier geht es um solche, die durch den Heiligen Geist belehrt diesem Zeugnis des Geistes widerstreiten. Wir können zusammenfassend sagen, dass Hebräer 6 und Hebräer 10 die Lästerung des Geistes bedeutet. Die unvergebbare Sünde. Und die kann nur ein Ungläubiger begehen, aber niemals ein Kind Gottes. So zeigen uns auch diese beiden Stellen, also Hebräer 6 und Hebräer 10, dass die Lehre der ewigen Errettung in keiner Weise in Frage gestellt ist. Nun, noch eine Stelle aus dem 2. Petrusbrief, die brauchen wir nur zu lesen. Die wird auch manchmal zitiert als eine schwierige Stelle. 2. Petrus 2, Verse 20 bis 22. Da geht es im Prinzip um das Gleiche. Denn wenn sie, entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste. Also sie hatten auch Erkenntnis, wie in Hebräer 10, Erkenntnis, wie in Hebräer 6, Erleuchtung über den Herrn und Heiland. Und durch diese Erkenntnis hatten sie schon begonnen, gewisse Dinge zu ändern in ihrem Leben. Zum Beispiel Heiden hören auf, Götzen zu dienen und nehmen das christliche Bekenntnis an. Befleckungen der Welt. Aber sie kehren wieder zurück. Und dann wird es ärger als das erste. Solche sind dann verstockter als je zuvor und gewöhnlich größerer Lästerer als irgendwelche anderen. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachher, alles nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Erkannt, aber doch umgekehrt. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei, die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Hund, Schwein, unreine Tiere. Also ein Bild darauf, dass sie im Wesen und in der Natur die gleichen bleiben, unrein. Erkenntnis, aber Erkenntnis dann doch von sich gewiesen und von sich gestoßen. So viel zu diesen Stellen. Nur noch zum Abschluss. Die Lehre der ewigen Errettung ist uns darum in der Schrift gegeben, damit unser Herz noch stärker an unseren treuen Gott und Retter gebunden wird. Und nicht etwa umgekehrt. Es ist ganz eigenartig, wie man manchmal sagt, ja, wenn man doch sowieso gerettet ist, da können wir weiter sündigen. Wenn mir das jemand sagt, dann freue ich mich immer. Wisst ihr warum? Wenn ich über die Errettung gesprochen habe, über das Evangelium Gottes, des Heiles Gottes, und dann jemand sagt, ja, dann können wir ja weiter sündigen, dann ist das für mich immer eine Bestätigung. Dann freue ich mich. Dann habe ich die Bestätigung, dass ich das Evangelium so verkündigt habe, wie es Paulus tat. Denn als Paulus das Evangelium verkündigte, wie im Römerbrief, gab es auch solche, die dann meinten, ja, dann können wir in der Sünde verharren. Das Evangelium Gottes, falsch verstanden, bringt diese Reaktion. Aber eben diese Reaktion ist ein Beweis dafür, dass wir das Evangelium so verkündigt haben, wie es Paulus tat. Nun, die Antwort darauf ist uns ja als Kindern Gottes auf solche Einwände klar. Sollten wir in der Sünde verharren, die wir mit Christus gestorben sind, der Sünde gestorben, auferweckt, mit ihm Gemeinschaft haben, die wir in ihn hineinversetzt sind, er, der unser Leben ist, das sei ferne. Und so gibt es doch für ein Kind Gottes nichts Glücklicheres, als diesem Herrn zu dienen, ihm Gemeinschaft zu haben, gibt doch nichts Größeres. So freuen wir uns für dieses Heil Gottes, danken unserem großen Heiland Gott und wollen ihm noch treuer dienen.